Hi und herzlich willkommen bei Voran Apport, dein Podcast rund um die Jagdhundeausbildung. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Voran Apport. Mein heutiger Gast ist der Nachsuchenspezialist Falk Brauer. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo Eva, vielen Dank für die Einladung.
Was gibt's noch zu ergänzen zu deiner Vorstellung? Gibt's noch irgendwas Wichtiges zu wissen?
Nein, das war, denke ich, ausreichend. Ich freue mich jedenfalls über die Einladung in deinen interessanten Podcast. Auch wenn ich da manchmal anderer Meinung bin als deine Gäste, aber das ist ja relativ normal. Es hat jeder seine eigene Auffassung über das Abführen von Hunden und Hundearbeit an sich. Aber ich denke, es gibt auch heute Dinge, wo der eine oder andere sagt, nee, das ist nicht so das, aber das ist halt so.
Vielleicht willst du uns so ganz kurz mit einnehmen, wie bist du denn zu deinen Hunden gekommen und warum hast du die Hunde?
Ja, es ist natürlich eine ziemlich lange Geschichte. Ja. Ich komme aus einer Familie voller Förster und Jäger. Also um uns waren immer Hunde drumherum. Zudem komme ich und jage auch in einer sehr wildreichen Gegend. Das ist im Osterzgebirge, da ganz oben auf der Kammlage. Die ist, wie gesagt, sehr wildreich und da ist immer Bedarf an gut abgeführten Hunden da. Insbesondere natürlich an Hunden, die dann auf der Krankpferde arbeiten. Und da war eigentlich dann schon so Anfang der Nullerjahre, als ich meinen Jagdschein gemacht habe, ziemlich schnell klar, dass dann auch irgendwann Jagd und Beine einziehen musste. Ja.
Hat sich
so ich dazu gekommen. Genau.
Okay,
die Notwendigkeit hat es gegeben. Ja.
Stell uns doch kurz vor, welchen Hund oder welche Hunde hast du? Wie alt sind die etwa? Was machen die?
Ja, also natürlich als Schweißhundeführer führt man Schweißhunde. Ich führe aktuell zwei Schweiß- und Rüden. Das ist einmal mein bayerischer Gebirgsschweißhund Balu, der ist jetzt im 12. Behang. Und dann noch einen hannoverschen Schweißhund, das ist der Ole, der ist jetzt im 4. Behang. Und beide führe ich natürlich ausschließlich auf dem Hundpferd, so wie sich das auch für einen Schweißhund gehört und wie es dann auch die Spezialisten brauchen.
Der Kontakt mit Falk ist erstmals zustande gekommen zum Thema Schweißarbeit und in derselben Aufnahme, in der wir über die Hundearbeit in Wolfsgebieten gesprochen haben, haben wir auch ganz kurz das Thema Doppelblindpferden angeschnitten, was thematisch jetzt nicht gut zu den Wölfen gepasst hat. Deshalb habe ich es nochmal in eine eigene Short-Folge gesteckt, die ihr jetzt gerade hört. Ganz kurz zur Definition, was Doppelblindpferden sind und warum ich es spannend fand. Doppelblindpferden bedeutet, eine dritte Person hat die Schweißfährte gelegt und quasi nur den Anschuss markiert und sowohl der Hundeführer weiß nicht, wo die Fährte entlang geht, als auch es kommt keine Person mit oder er hat kein GPS dabei, mit dem er sich orientieren kann, wohin die Fährte geht, wie lang sie noch ist, ob er an der richtigen Stelle ist. Das heißt, doppelblind ist in dem Fall niemand der Anwesenden weiß, wo die Fährte entlang geht, ob er noch richtig ist oder nicht. Also wie bei Prüfungen ohne Richterbegleitung zum Beispiel. Der Hundeführer und der Hund müssen quasi ganz alleine ans Ziel kommen. Das fand ich interessant, weil viele nicht doppelblind üben und natürlich auch bei einer Vorprüfung oder so immer Richter dabei sind, die die Fährte gelegt haben. Und deshalb ist es doch ganz interessant, wann und wie Experten auf Schweiß wie der Falk Doppelblindpferden im Training einsetzen.
Das zweite Thema, was mich noch kurz interessiert hat, sind die Doppelblindpferden, weil das hatten wir ja mal so kurz angesprochen beim Thema Hundeausbildung. Und du hast, meine ich, gesagt, dass du schon gerade so zu den Prüfungen hin dann anfängst oder auch Doppelblindpferden eben arbeitest mit deinen Hunden. Genau. Warum? Wann und warum?
Also wann? Ich mache es eigentlich erst in dem Moment, wenn ich weiß, dass ich meinen Hund ausreichend gut lesen kann.
Okay.
Ja. Und ich mache das eigentlich nur deshalb, wenn ich ausschließen will, dass ich meinen Hund irgendwie unterbewusst dirigiere.
Mhm.
Ja, also es gibt viele Hundeführer, die haben das Problem, dass sie beim Abführen vom Hund nicht mal merken, dass sie ihren Hund unterbewusst korrigieren. Das reicht ja schon aus, wenn du Stress bekommst, wenn der Hund zu weit von der Pferde abgeht. Ne? Also wenn er mal einen Haken nicht mit einem Wiedergang halt nicht sauber arbeitet oder wie auch immer, oder wenn er Leitfaden anfällt, da schüttest du Stresshormone aus. Und das kriegt der Hund mit. Ja?
Naja.
Da weiß der Hund, der muss irgendwie reagieren. Und damit dirigierst du den Hund auch. Ne? Also das heißt, in dem Moment, wenn ich das ausschließen kann, also wenn ich weiß, dass ich meinen Hund lesen kann, dann mache ich sowas.
Mhm.
Dann macht das auch gut Sinn.
Wie viele machst du da so tendenziell? Also wahrscheinlich ja vor der Vorprüfung ist das dann Thema. So vom Ding, also machst du das irgendwie halt so eine Handvoll Mal, dass du das halt auch mal gemacht hast, dass du dann weißt, okay, das läuft sicher, oder ist das schon ein größeres Trainingsthema?
Nee, das mache ich 3-4 Mal oder so. Also je nachdem, wie viele vertrauensvolle Pferdenleger ich dann halt auch bekomme. Ja? Weil es ist auch ganz wichtig, dass du dem Pferdenleger auch ganz genau sagst, wie du Pferde haben willst. Also nicht, was ein Pferdenverlauf ist, direkt betrifft, sondern dass er halt gewisse Dinge halt beachtet. Ne? Dass er halt möglichst, genau wie ich das mache, möglichst die Pferde so legt, dass wir Nackenwind haben.
Mhm.
Dass wir möglichst, das ist bei uns halt hier ein Thema, weil wir viel im steilen Gelände arbeiten und da einarbeiten, da hast du oftmals Zwangswechsel. Mhm. Und das ist ja logisch, wenn du selbst dort am Steilhang irgendeine Pferde legen musst, dass du den möglichst einfachen wegnimmst. Ja. Aber wenn ich dann mit dem Hund die Pferde arbeite und ich kann mir schon denken, dass der Pferdenleger auch den einfachen Weg wählt, ne, dann kann es auch wieder sein, dass ich den Hund halt wieder auf diese einfachen Wechsel dort halt dirigiere. Und dann muss der Pferdenleger eigentlich wissen, dass er dort auch mal quasi beim nächsten Mal nochmal geht oder halt hochsteil runter geht. Und da ja, oder dann halt, was die Anzahl von Haken betrifft. Ne? Also ich arbeite dann natürlich gern mit Haken, auch mit irgendwelchen Niedergängen, da muss man den Pferdenleger einweisen. Und da gibt es halt nicht allzu viele, die denen man da vertrauen kann, dass er das genauso macht, wie man dann halt will. Ne? Und deswegen beschränkt sich das halt auf wenige Arbeiten, dann reicht das auch aus, weil wenn du dort an das ausgelegte Stück kommst oder an die Schalen, die du verwendet hast zum Beispiel, dann weißt du eigentlich, dass du dem Hund vertrauen kannst. Ne? Und wenn du es 2, 3, 4, 5 Mal machst, dann ist das Vertrauen groß. Ne? Dafür macht man es eigentlich. Und wenn man halt nicht hinkommt, dann weiß man, dass man nochmal einen Schritt zurückgehen muss. Ne? Dann machst du es dann halt nach 2, 3 anderen Pferden dann halt nochmal. Ne? Und ja, das ist eigentlich so, wie ich das mache. Ja.
Eröffnet sich dir dann auf so einer ersten oder zweiten doppelblinden Pferde doch nochmal eine andere Sicht auf den Hund oder eine andere Erkenntnis, wo vielleicht doch noch Trainingsbedarf ist oder so?
Ich glaube, die einzig wichtige Erkenntnis bei einer Doppelblindpferde ist eigentlich die, ob du so weit bist, dein Hund lesen zu können. Eine andere Erkenntnis kannst du dort eigentlich gar nicht rausziehen.
Okay.
Du hast natürlich dort auch das Problem, dass wenn du meinst, du kannst den Hund lesen, und meinst, der Hund, der ist auf der Pferde, und der hat eine Verleitpferde angefallen, und du lobst den dann. Ja, da kann es sein, du machst dort 2, 3 Schritte zurück. Deswegen mache ich es eigentlich, wie gesagt, erst, wenn ich dort wirklich relativ sicher bin, den Hund gut lesen zu können. Und du solltest halt, wenn du diesen Schritt zur Doppelblindpferde machst, solltest du eigentlich schon viel weiter sein. Also du solltest eigentlich dort möglichst dem Hund überhaupt keine Korrektur mehr geben, weil du selbst getreten hast oder wo du weißt, wie die Pferde da verläuft. Und das fange ich eigentlich relativ zeitig an.
Mhm.
Ja, also ich gehe dann halt auch schon, kommt darauf an, wie weit der Hund halt ist. Ne? Nach der 4., 5. Kunstpferde gehe ich dem Hund dann halt auch hinterher, wenn er falsch ist.
Mhm.
Ich korrigiere dann nicht mehr. Ja, wenn der einmal weiß, wie er einen Haken quasi zu arbeiten hat, das machst du so die ersten 2, 3 Mal, dass du stehen bleibst, ne, wenn du die Follerienlinie gibst, und dann fängt er schon an, weil er gar nicht anders kann, zu bögeln. Ne, das kriegen die relativ schnell rein. Und erst wenn du quasi dem Hund möglichst keine Korrektur gibst, dann kannst du das machen. Du musst da völlig entspannt rangehen. Dann kannst du das machen. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Eine andere Erkenntnis, dass du selbst den Hund gelesen kannst, kriegst du dann nicht aus.
Und du hast dann quasi auch schon eine bessere Vorarbeit für jetzt deine Vorprüfung zum Beispiel, wo du dann ja auch wieder, na gut, dann sind mehrere Leute die Pferde getreten und hinter dir sind dann auch die Richter dabei. Also dann hast du es für die Prüfung im Prinzip safe, weil die Bedingungen theoretisch einfacher sind als auf der Pferde, die du vorher geübt hast dann noch.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist sowieso, dass du dem Hund dann, du wirst dem Hund ja nicht bloß so eine Pferde geben, wie du die auf der Prüfung brauchst. Also die tausend wieder 3, 4 Haken und sowas, ne? Das ist ja, das sollte der Hund dann schon auch relativ schnell können. Du variierst deine Pferdenlänge in der Schwierigkeit. Ne? Du arbeitest eben nicht nur Haken, sondern musst immer wieder kriegen, machst Häsel, machst Sterne mit Leiden. Macht's auch dem Hund halt interessant. Das ist auch so ein Riesenthema, ne? Wenn ich einen Hund ein Jahr einarbeite, du kommst immer an den Punkt, wo der Hund irgendwo Langeweile hat. Du denkst, wie kann ich den Hund motivieren? Und da wird alles möglich veranstaltet. Ne? Da wird, keine Ahnung, mit Reizmehl und Pendelsau und ne? So, ich habe dann irgendwann mal von meinem schwedischen Freund gesagt, Mensch, mach doch mal eins, mach dich halt gar nicht so lang, mach doch Kreisel, mach doch Sterne, ne? Arbeite wieder Gänge. Mensch, ist das für den Hund? Ich überfordere den doch. Nee. Ne? Also man fordert den Hund. Wenn man den nicht fordert, dann fördert man den. Und dann wächst in dem Hund auch selbst das Vertrauen so, dass er das ohne dich halt machen kann. Auch so, dass du dem Hund dann selbst so vertraust und dann kannst du wirklich nicht machen. Das ist im Prinzip nur nochmal die Bestätigung dessen, dass man alles richtig macht. Und wenn man das halt, wenn das nicht funktioniert, dann brauchst du auch zur Vorprüfung nicht andere.
Also findest du auch grundsätzlich, es gibt ja auch bei verschiedenen anderen Rassevereinen Schweißprüfungen, die quasi nicht begleitet sind. Das ist ja auch im Prinzip dann eine doppelblinde Fährte als Prüfungsfährte. Das ist schon grundsätzlich auch nochmal eine gute Überprüfung, wenn ich meinen Hund regelmäßig auf Schweiß führen möchte, der jetzt vielleicht ein Vorstehhund oder Stöberhund oder wie auch immer ist, den ich halt so für Schweiß verwende, dass ich da auch nochmal meine Leistung kontrollieren oder die Leistung des Hundes kontrollieren kann oder unsere Leistung ist gespannt.
Ja, ja, oh, ja, auf jeden Fall. Also das halte ich durchaus für eine gute Variante halt, um genau das zu testen. Man darf nämlich auch eins nicht vergessen. Ich bin dann auch viele Vorprüfungen einfach so als Begleitung mitgelaufen. Mhm. Die Richterkollegen dort, die wissen natürlich ganz genau, wie sie so ein Gespann zu beurteilen haben. Ne? Man soll sich da auch nicht drauf verlassen, dass die Richterkollegen, wenn die mitlaufen, ne, dass wir dann richtig sind. Ne, die laufen einem immer hinterher, auch immer falsch ist, und dann kommt der Abruf. Und dann kriegt man einen zweiten Abruf und dann ist vorbei. Ne? Deswegen, man muss lernen, dem Hund dort 100% zu vertrauen und dem Hund Arbeit. Aber das hast du vorhin auch schon gesagt, natürlich musst du mit dem Hund auch üben, dass du dort in Begleitung die Pferde arbeitest. Ne? Also wenn du den Hund dort immer nur in Ruhe arbeiten lässt, ohne dass er irgendwelche äußeren Einflüsse hat, insbesondere durch Begleitung, hast du dann zur Prüfung ein Problem.
Ja, wahrscheinlich der eine Hund sagt, ja, ist mir egal, ich mache eh nur hier meine Fährte, und der nächste sagt, oh Gott, was ist hier los?
Ja, das ist im Übrigen auch ganz interessant, dass meistens junge Hunde, also ich kenne es jetzt noch von Schweißhunden, dass wenn die Hunde relativ jung soweit sind, dass man die zur Prüfung führen kann, dass die einen absoluten Fokus auf die Pferde haben. Wenn die dann ein bisschen älter sind, vielleicht gerade so in die Pubertät kommen, dann haben die auch einen Fokus auf Ankerdinge. Ne? Mhm. Da kommt dann die Ruhe erst wieder, wenn die Phase vorbei ist. Ne? Müssen sie ganz genau überlegen, wann wir die Hunde zur Prüfung geben. Ne? Da ist es halt schon so, dass man da den Zeitpunkt treffen muss. Ne? Und
Deshalb könnt ihr eure Hunde auch noch mit 3 Jahren und so dann erst auf Prüfung führen, weil dann ist dann langsam die Phase auch vorbei, wo sie von allem abgelenkt sind. Und
genau, finde ich halt bei den Schweißhunden halt immer ein bisschen schade, ne? Wenn man sich da ja auch Zeit vergibt, wo man den Hund gut bekommt. Ja, wir machen uns nicht vor, also die ganze Prüferei, die ist natürlich wichtig, um quasi den Führerschein quasi zu bekommen, dass man nachsuchen darf. Aber die Hunde wären natürlich erst gut, wenn sie dann halt auch arbeiten. Ne? Je nachdem hat jeder seine eigenen Ansichten, aber ich sag mal, du brauchst schon 80 bis 100 Arbeiten, dass du halbwegs sagen kannst, ja, der Hund, der läuft so, dass ich ihm dort halt vertrauen kann. Und wenn ich halt dort 3-4 Jahre warte, und dann vielleicht in der Gegend vielleicht Jahre nach so, wo ich halt im Jahr noch 20 Suchen habe, ne, dann ist der Hund an dem Punkt, wo er eigentlich fertig ist, ne, da ist er eigentlich dann schon fast in Rente. Ne? Mhm. Ja, also deswegen halte ich davon nicht allzu viel. Man sollte mit dem Hund schon möglichst zeitig anfangen, ne? Auch mit dem Schweißhund. Ne? Also entgegen der Meinung wie früher, ne? Da hat man den Schweißhund in Jahren nicht angepackt, da hat man den in Jahren 10 Jahre gesetzt und dann hat man mit dem angefangen. Ne? Halte ich wenig davon. Und ich habe auch schon wirklich super tolle Leistungen im Fokus von ganz jungen Hunden gesehen. Mhm. Ne? Gerade weil sie dann dort den Fokus eben genau auf die Pferde haben.
Was heißt ganz jung? Also unter 1 Jahr oder?
Ja, also wir hatten mal eine Vorprüfung in 9 Monate alten Rüden, der dort den ersten Preis gelaufen ist. Der hat dann allerdings natürlich die Phase dieser Pubertät, die hat er dann danach durch. Ne?
Ja, logisch.
Ja, und hat dann, musste das genauso wieder aufbauen. Ne? Aber der durfte dann halt.
Ja, naja, der konnte dann schon praktisch unterwegs sein zumindest und hat dann schon das alles auch mitgenommen.
Ganz genau.
Dass das alles normal ist. Ja, spannend. Cool. Dankeschön.
Gut, super. Gerne.
Dann schönen
Tag. Danke, gleichfalls.
Bis irgendwann.
Bye bye. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war die aktuelle Folge Foranaport. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne noch eine Sternebewertung bei Spotify da und viel Spaß mit eurem Hund. Bis zur nächsten Folge.